Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de. Aktuell läuft sie ja, die Quali für die Snooker-WM. Das Feld beim Endturnier im Crucible, das ist ja auf 32 Spieler begrenzt. Vereinfacht gesagt, die besten 16 der Weltrangliste sind automatisch schon mal für das Turnier gesetzt. Die 16 weiteren Plätze, die sind noch offen und die werden aktuell in einer Quali ausgespielt. Unser Experte Christian Oehmicke hier von Total Clearance auf meinsportpodcast.de, der kann uns gleich mal ein bisschen über die Quali erzählen und vor allen Dingen, dann können wir auch einsteigen ins aktuelle Geschehen. Da gibt es ja aus deutscher Sicht Positives zu berichten und es gibt eine historische Sensation, die sich in der ersten Runde zugetragen hat. Dazu gleich mehr. Erstmal hallo Christian.
Hallo Malte.
Christian, dann klär uns doch erstmal kurz über den Modus dieser Qualifikation. Auf 4 Runden werden gespielt. Wie läuft das genau ab?
Ja, es ist ein bisschen komplizierter tatsächlich als in den letzten Jahren, wo einfach alle in der gleichen Runde eingestiegen sind, alle 128 Spieler und dann eben so lange runtergespielt wurde, bis nur noch 16 übrig waren. Das hat bedeutet, dass man 3 Matches gewinnen musste, egal ob man auf Platz 17 oder auf Platz 128 in der Weltrangliste steht. Und ja, das hat man in diesem Jahr wieder etwas aufgeweicht und angepasst, etwas fairer gemacht und einfach die 128 Spieler, die sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren könnten, in Lostöpfe bzw. in eine Setzliste gepackt. Die 64 schlechtesten, in Anführungsstrichen, also am niedrigsten platzierten, treffen jetzt hier in der ersten Runde oder sind in den letzten 2 Tagen in der ersten Runde aufeinander getroffen. Die 32 Sieger daraus treffen dann in der zweiten Qualifikationsrunde auf die nächsten 32 Spieler und die Top 32 der Weltrangliste, also im Prinzip die Plätze 17 bis 48 der Weltrangliste oder von der Setzliste her, die treffen dann eben erst in der dritten Runde ins Geschehen und werden also nur im schlimmsten Fall 2 Matches überstehen müssen, denn sollten sie dieses Match gewinnen, würden in der vierten Runde, in der entscheidenden Qualifikationsrunde dann die 16 Spieler ermittelt werden in 16 Matches, die eben dann sich tatsächlich für die Weltmeisterschaft qualifizieren, das dann auch über Best of 19 Frames. Bis zur dritten Runde wird ja in diesem Jahr mit verkürzter Distanz gespielt, nur Best of 11. Ist ein bisschen ein Novum für die Weltmeisterschaft, das haben wir in den letzten Jahren so nicht erlebt, aber dass das trotzdem für ungemein spannende und tolle Matches sorgen kann, das haben wir in den letzten 2 Tagen erlebt.
Dann gucken wir mal auf diese erste Runde, können erstmal positiv festhalten, 2 Deutsche stehen in der zweiten Runde, gestern hat es dann auch Simon Lichtenberg geschafft, 6-2 gegen Adam Duffy, der hat er sich durchgesetzt.
Ja, Lukas Kleckers war ja bereits kampflos in die zweite Runde eingezogen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob sich das für ihn eher als Nachteil herausstellt, denn so hatte er natürlich nicht die Gelegenheit, sich gegen Sydney Wilson so ein bisschen einzuspielen und vielleicht sich auch an die Bedingungen zu gewöhnen in Sheffield. Er geht dann also kalt ins Match rein. Genauso wie Sunny Akani, auf den er dann treffen wird am morgigen Abend. Also es wird ein schwerer Beginn dann für Lukas Kleckers. Für Simon Lichtenberg ein toller Auftakt, den er gestern gezeigt hat gegen Adam Duffy. Das Match von vorne weg dominiert, schnell mit 2-0 in Führung gegangen und sich dann auch relativ schnell sogar eine 4-2 Führung herausgearbeitet. Mit einer 71 unter anderem im 6. Frame, den er da Adam Duffy noch vor der Nase wegschnappte. Das war so ein bisschen der kleine Wendepunkt oder der endgültige Wendepunkt im Match. Adam Duffy hatte da die Chance zum 3-3, verpasste die und verlor dann auch den 7. Frame noch auf Schwarz. Auch den holte sich Simon Lichtenberg noch und damit war das Match dann letztendlich entschieden. Den letzten Frame hat sich Simon Lichtenberg dann auch wieder sehr souverän geholt, unter anderem mit einem tollen Break aus einem sehr wirren Bild, was da auf dem Tisch inzwischen entstanden war. Also ein richtig guter Auftakt für Simon Lichtenberg. Einfacher wird es natürlich jetzt nicht von Match zu Match. Geht es ja dann gegen höher platzierte Spieler. Jetzt muss er gegen Mark Joyce in der nächsten Runde ran. Das ebenfalls morgen. Also morgen wird ein deutscher Tag im English Institute in Sheffield. Das wird eine richtig tolle Geschichte. Am Nachmittag Simon Lichtenberg gegen Mark Joyce und am Abend dann eben Lukas Kleckers gegen Akani Songsam Sawat.
Du hast schon gesagt, die Chancen für Kleckers schwer einzuschätzen, weil er eben kalt in dieses Match geht. Worauf kommt es gegen Akani an?
Ja, es ist halt schwierig. Also ich glaube, vom Spielstil könnte Lukas da eine ganz gute Gelegenheit haben gegen Sunny Akani. Akani ja so ein bisschen eher etwas methodischerer Spieler, ein etwas langsamerer. Das heißt, vom Stil her ähnlich wie Lukas, der ja auch so ein bisschen länger braucht manchmal. Aber eben, ich glaube, dass er das Match gegen Sydney Wilson in der ersten Runde nicht hatte, das wird sich für ihn so ein bisschen als Nachteil herausstellen. Denn ich glaube, Simon Lichtenberg hat jetzt einfach gestern gemerkt, ich fühle mich wohl gegen Adam Duffy. Ich habe hier eine richtig gute Leistung gezeigt. Ich konnte mich einspielen, mich an die Bedingungen gewöhnen und wird dann eben schon mit einem bisschen anderen Gefühl einfach in die zweite Runde gegen Mark Joyce reingehen. Und ja, Lukas Kleckers, der muss dann eben kalt gegen Sunny Akani ran, der zwar dann natürlich auch kalt einsteigt in diese Weltmeisterschaftsqualifikation, aber eben noch deutlich mehr Erfahrung mitbringt als Lukas Kleckers. Also da bin ich sehr gespannt, wie der Deutsche darauf reagiert, dass er eine richtig gute Leistung auch aus dem Nichts in Anführungsstrichen rausholen kann. Das hat er auf der Challenge Tour gezeigt, hat sich darüber ja seine Main Tour Karte, sein Profi-Ticket zurückgeholt. Und dann werden wir halt sehen, ob er das hier in der Weltmeisterschaftsqualifikation auch zeigen kann. Ich würde es mir sehr wünschen, denn Lukas Kleckers ist so ein bisschen die deutsche Hoffnung in den letzten Jahren. Klar, auch Simon Lichtenberg sehr gut unterwegs. Aber wie gesagt, der wird auch gegen Mark Joyce eine sehr schwere Aufgabe haben.
Drücken wir die Daumen, werden wir natürlich hier bei Total Clearance auf jeden Fall verfolgen, den weiteren Weg der Deutschen. Jetzt gab es gestern einen absolut historischen Moment in Sheffield. Ein junger Belgier, 15 Jahre ist er alt, Ben Mertens heißt er, der hat als jüngster Spieler der Snooker-Geschichte gestern ein WM-Match gewinnen können. Er hat James Cahill geschlagen mit 6:2. Was ist das für ein Junge und wie hat er Cahill geschlagen, der ja auch im letzten Jahr für eine Sensation gesorgt hat?
Ja, genau. Es war so ein bisschen kuriose Wiederholung der Geschichte, wenn man so möchte. James Cahill im letzten Jahr ja als erster Amateur in der Snooker-Geschichte es geschafft, sich für die WM im Crucible zu qualifizieren und dann ja dort auch noch in der ersten Runde Ronnie O'Sullivan geschlagen. Also das war eine Riesensensation letztes Jahr. Und in diesem Jahr gegen Ben Mertens musste er ran. Ein 15-jähriger Junge, ein Riesentalent aus Belgien, somit eins der größten, was wir in Kontinentaleuropa da zu bieten haben. Derzeit, der Junge spielt im Amateurbereich ziemlich gut, haut da alles kurz und klein, hat auch bei den Amateur-Europameisterschaften ziemlich gute Leistungen gezeigt, ist dort, glaube ich, zweimal am späteren Sieger gescheitert in seinen Kategorien. Ich glaube, Aaron Hill war es damals. Also, das ist ein richtig gutes Talent und dass der auch richtig gut Snooker spielen kann, das hat man gestern gesehen. Gegen James Cahill wirklich frech und unbeeindruckt losgespielt. Erst eine 82 von Cahill im ersten Frame, da dachte man schon so, okay, das läuft in gewohnte Bahnen. Im nächsten Frame legt Ben Mertens eine 63 vor, die reichte aber noch nicht zum Framegewinn. Cahill konterte das mit einer 55. Mertens behielt dann aber die Nerven, holte sich diesen Frame auf die Farben und dann hat man auch so ein bisschen gesehen, er wurde etwas ruhiger und machte dann eben immer deutlich mehr aus seinen Chancen. Man muss aber auch dazu sagen, dass James Cahill vor allem in den Frames 3 bis 6 teilweise indiskutabel gespielt hat. Also da lief nichts zusammen bei Cahill. Einfache Fehler reihten sich an schwache Safeties und so gab er Ben Mertens dann auch immer wieder die Gelegenheiten mit kleineren Breaks dann eben sich die Frames zu holen. 57 spielte der Belgier dann zwar noch, aber eben mit der 5:1 Führung im Rücken war das Match dann so gut wie gelaufen. Das ist dann eben sehr schwer aufzuholen. James Cahill versuchte es dann zwar nochmal mit einer 90, das war das beste Break, was er im gesamten Match zustande brachte, kam so ein bisschen aus dem Nichts und dann keimte so eine kleine Hoffnung vielleicht nochmal auf, dass sich hier doch der routiniertere Spieler durchsetzt. Aber es war Ben Mertens, der die Nerven behielt, sich im achten Frame dann souverän den Sieg holte, damit auch, glaube ich, überhaupt nicht gerechnet hat, war zumindest sehr glücklich dann. Klar, wenn man hier als Amateur, als 14-, 15-Jähriger ins Turnier reingeht, dann erwartet man ja nicht unbedingt, dass man hier großartig viele Frames gewinnt. Und dass man dann hier tatsächlich mit 6:2 einen Profi schlägt und in der nächsten Runde steht, das war so nicht zu erwarten. Riesenleistung von ihm hatte ich so eher tatsächlich von Julian Boyko erwartet, der mit 3:6 gestern gegen Tor-Juan Leong verloren hat. Auch Boyko mit einer guten Leistung, auch der ja ein Riesentalent aus Kontinentaleuropa, der Ukrainer. konnte gestern nicht so wirklich das zeigen, was ihn ausmacht und hat letztendlich dann nur bis zum 3:3 mitgehalten. Und Tochuan Leong, muss man aber auch sagen, hat dann auch nochmal 2-3 Gänge nach oben geschaltet und den 14-Jährigen da mit hohen Breaks auf Distanz gehalten. Also Julian Boyko in den letzten 3 Frames da, glaube ich, keinen einzigen Ball mehr gelocht, bekam 4 Foulpunkte dann noch mit. Ansonsten war das dann eine richtig tolle Leistung vom vom Mann aus Malaysia.
Von Nachwuchstalenten kommen wir mal zur Legende. Bereits vor 2 Tagen hat Jimmy White sich durchgesetzt. Er ist mittlerweile nur noch 107. der Sätzeliste, hat sich gegen Ivan Karkowski durchgesetzt mit 6:3, war überhaupt nicht zufrieden danach, hat ziemlich rumgemeckert.
Ja, und das mit Recht. Also das war ein sehr schwaches Match von Jimmy White, vor allem zu Beginn des Matches. Also er hat lange gebraucht, um so sich reinzufinden, um irgendwie in einen Status zu kommen, dass er sich die Frames eben eher erspielt und nicht erkämpfen muss. Und Ivan Karkowski hat das ziemlich gut gemacht, hat sehr gut mitgehalten, hatte dann aber allerdings meiner Meinung nach das Problem, dass er in den entscheidenden Momenten nicht genug aus seinen Chancen gemacht hat und so immer wieder einem Rückstand hinterherlaufen musste. Erst 0-1, dann 1-2 und dann 2-3. Und so geht das dauerhaft eben dann auch nicht gut, meiner Meinung nach. Da muss er deutlich besser agieren und sich die Frames dann auch früher holen, dass er es vielleicht ist, der in Führung geht und sein Gegner einem Rückstand hinterherläuft. Und das war meiner Meinung nach der entscheidende Faktor in diesem Match und dass er den 6. Frame, der sehr zerfahren war, sehr lange umkämpft war, mit einem komplett zerstörten Bild teilweise auf dem Tisch, dass er den verloren hat und dann mit 2-4 hinten liegt, obwohl Jimmy White bis zu diesem Zeitpunkt kein einziges Break von, ich glaube, mehr als 40 Punkten auf den Tisch gepackt hat. Das war der entscheidende Faktor. Da fehlt ihm natürlich die Erfahrung letztendlich auch, um das auf den Tisch zu bringen. Aber er weiß dann halt, woran er arbeiten muss. Zeigt ja dann auch sein Talent noch mit einer tollen 76 im 7. Frame, den er sich holte, um nochmal auf 3-4 zu verkürzen. Aber Jimmy White spielte das dann souverän runter und ja, steigerte sich dann eben auch nochmal, spielte 2 50er-Breaks dann immerhin noch in den letzten 2 Frames und steht so in der nächsten Runde, wird sich aber wirklich stark steigern müssen, wenn er nicht nur heute dann gegen Michael Georgiou eine Chance haben will, sondern irgendwie eine Chance haben möchte, sich tatsächlich für die WM noch zu qualifizieren. Aber bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg und ich glaube auch für Jimmy White eine kleine Nummer zu groß inzwischen.
4 Runden insgesamt, du hast es vorhin gesagt. Was muss noch aus der ersten Runde hervorgehoben werden? Was müssen wir unbedingt noch erwähnen? Was hat dich noch bewegt in der ersten Runde?
Ja, also so richtig viele Überraschungen gab es tatsächlich nicht. Die größte natürlich gestern Ben Mertens gegen James Cahill, die haben wir angesprochen. Ansonsten haben sich weitgehend dann tatsächlich die Profis durchgesetzt, die höher platzierten Spieler. Mitchell Mann hat gewonnen, 6-2 gegen Paul Davison. Ein Barry Pinches hat seine Erfahrung sich zunutze gemacht gegen Dean Young, klares 6-0. Rory McLeod war einer der wenigen Amateure, die sich dann tatsächlich durchgesetzt haben, gegen Billy Joe Castle all seine Erfahrung reingeworfen. Das war ein Marathon 6-5 zwischen den beiden. Richtig gutes Match, was sich die da phasenweise auch geliefert haben. Florian Nüssle, den Österreicher, können wir noch, natürlich noch erwähnen. Vielleicht so eine kleine vergebene Chance gestern, dass er den 9. Frame, das war, glaube ich, so das Entscheidende, den er ja dann auf die Farben verloren hat, nicht in die eigene Tasche bekommen hat. Sonst hätte er dieses Match mit 6-3 gegen Hamad Mia gewinnen können und wäre dann ebenfalls in die zweite WM-Qualifikationsrunde eingezogen. Also kleine vergebene Chance. Hamad Mia reagierte dann da auch richtig klasse, spielte mit einem Century im Entscheidungsframe machte mit einem Century im Entscheidungsframe mit einer 104 das Match klar, 6-5 im Decider nach 3-5 Rückstand. Also sehr bittere Niederlage für Florian Nüssle da meiner Meinung nach. Da war mehr drin, wenn man so möchte. Fraser Patrick, klares 6-1 gegen Jean Maddox. Bisschen überrascht hat mich, dass Brandon Sargent so klar verloren hat gegen Jake Nicholson. Also Brandon Sargent auf seinem ersten Jahr auf der Main Tour nicht ganz so gut unterwegs, wie er es im Jahr davor eben auf der Challenge Tour war. Also das hat mich ein bisschen überrascht tatsächlich, dass er da nicht mehr zeigen konnte. Ansonsten, wie gesagt, Andy Hicks, Eden Sharaf, Jackson Page, Dwayne Jones, Rod Lawler, allesamt in der nächsten Runde. Anna Stefanow aus Polen, leider verloren 5-6 gegen Tyler Rees. Dafür aber zwei andere Polen in der nächsten Runde. Kaspar Filipiak hat Andrew Padgett geschlagen mit 6-3. Und Antoni Kowalski, das war die Überraschung am ersten Tag, setzte sich mit 6-4 gegen David Lilly durch. David Lilly inzwischen ja auch auf der Main Tour, war da eigentlich der Favorit und der Pole hat das ziemlich gut gemacht, unter anderem mit einer 51 sich dieses Match geholt und ja, für das größte Comeback in der ersten Runde sorgte dann letztendlich Kishan Hirani, der nach einem 1-5 Rückstand gegen Robin Hull das Match noch mit 6-5 gewann. Auch Robin Hull wird sich also ziemlich ärgern, dass er hier nicht in der zweiten WM-Quali-Runde steht.
Und last but not least, Christian, müssen wir noch die einzige Frau im Feld erwähnen.
Ja, auf jeden Fall. Rhian Evans, leider ja als einzige Frau tatsächlich in diesem Jahr dabei. Es sollten mehr sein. Die mehrfache Damenweltmeisterin Onyi aus Hongkong konnte leider nicht anreisen, wie viele Spieler eben aus dem asiatischen Raum. Und ja, so musste Rhian Evans die Frauenfahne hochhalten. Und das hat sie zu Beginn des Matches ziemlich gut gemacht gegen Andy Hicks. Ist zweimal in Führung gegangen mit 1-0 und mit 2-1 in einem Match ohne höhere Breaks, mit viel Kampf und dann vor allem auch am Ende letztendlich mit der größeren Erfahrung, die sich da durchgesetzt hat auf der Tour. Andy Hicks weiß dann eben, wie man solche Matches gewinnt. Ich glaube, Rhian Evans hat da den Druck dann halt auch gemerkt, der auf ihren Schultern lastet. Sich den 6. Frame dann zwar noch knapp holen können auf Schwarz und so zum 3-3 nochmal ausgeglichen, aber am Ende war dann so ein bisschen die Luft raus. Da war mehr drin für Rhian Evans, die auch deutlich mehr kann, die auch höhere Breaks spielen kann. In der WM-Quali natürlich aber nochmal ein anderes Augenmerk und ein anderer Druck. Aber der wird in den nächsten Jahren natürlich nicht weniger werden und damit muss sie irgendwie umgehen lernen. Also ich hoffe, dass wir dann tatsächlich irgendwann auch eine Frau im Crucible Theater erleben werden. In diesem Jahr wird es dann leider nicht der Fall sein.
Und wir bleiben natürlich weiter dran am Thema hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de, halten euch regelmäßig auf dem Laufenden über das, was im Quali-Turnier zur WM im Crucible so stattfinden wird. Das war's für heute. Vielen Dank für euer Interesse und vielen Dank an Christian.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.